die Kind war.
Das heißt aber schon,
1516
da steht
aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im Mai 2022 plauderten wir mit Bürgermeister Rupert Dvorak.
2023 feiert Ternitz 100 Jahre Gemeinde und 75 Jahre Stadt. Du selbst bist fast 20 Jahre Bürgermeister. Wie fühlt man sich als Bürgermeister einer so relativ jungen Stadt?
Es ist ein angenehmes Gefühl, wenn man von seinen 60 Lebensjahren fast 30 Jahre aktiv mitgestalten darf. Ich bin seit 1989 Gemeinderat, bin 1992 Stadtrat geworden und 2004 Bürgermeister. Das heißt, ich bin ein Gutteil der neueren Geschichte dieser Stadt miterlebt und es ist ein tolles Gefühl, wenn man heute dann auch sagen kann, man hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sich Ternitz positiv verändert hat.
Ternitz ist eine von wenigen Städten, wo die SPÖ noch die absolute Mehrheit hat. Wie kommt das überhaupt?
Das kommt, dass ich mich mit meinem Team, glaube ich, sehr für die kommunalen Anliegen der Stadt einsetze, aber was noch viel wichtiger ist, für die Anliegen der Menschen. Und wir haben so damals, als ich Bürgermeister geworden bin, so einen Slogan gehabt, uns ist kein Anliegen zu klein, keine Herausforderung zu groß. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass die Bevölkerung, in dem Fall die Wählerinnen und Wähler, diesen Einsatz auch honoriert haben.
Ist natürlich auch historisch gewachsen, das Ganze, würde ich mal sagen. Aber wie ist das Verhältnis zu den anderen Parteien immer gewesen? Kann man da was sagen?
Für uns war immer wichtig, mit allen Parteien zu reden, nicht überheblich zu werden, trotz einer sehr satten Zweidrittelmehrheit, die wir haben, dass wir auch einen Leitspruch prägen, der sagt, die Opposition hat nicht automatisch immer Unrecht, sondern es gibt ja sehr viele anregende Ideen, die wir sehr offen mit allen anderen Parteien diskutieren und wo ich auch die Überzeugung bin, dass das auch dazu führt, dass fast 99% aller Beschlüsse im Gemeinderat einstimmig gefällt werden. Uns und mir war immer wichtig, die anderen mit einzubinden und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Was waren so Themen, was du erinnern kannst, was vielleicht nicht so einfach war zum Lösen?
Naja, es ist natürlich immer so die Diskussion um das Budget, den Budgetvoranschlag, was auch divergierende Meinungen gibt. Aber so richtig große Diskrepanzen hat der Gemeinderat nicht gehabt, obwohl sich dann Gräben aufgetan hätten. Ich glaube, ich habe sogar die Flüchtlingskrise sehr gut über die Bühne gebracht im Beisein aller Parteien. Wir haben schwierige Situationen in der Stadt gemeistert, wie damals 2008, 2009, wo uns wie allen Städten und Gemeinden das Geld ausgegangen ist und haben in Wirklichkeit die großen Leitprojekte alle einstimmig auf die Reise geschickt.
Du bist ja ein gebürtiger Botschacher und dein Vater war ja auch Gemeinderat in Botschach. Wie hast du das miterlebt, beziehungsweise hat dich das geprägt?
Absolut, ich war damals ein junger Bub, der Vater war Gemeinderat in Botschach, war damals im Jahre 72 bis 74 ein vehementer Gegner der Zusammenlegung von Botschach und Ternitz. Ich habe damals als 10-Jähriger mitbekommen, die Streitgespräche, die bei uns in der Küche, in der Arbeiterwohnung, in der Dreiersiedlung stattgefunden haben, zwischen dem damaligen Parteiobmann der SPÖ Botschach Erich Höller, dem damaligen Bürgermeister Franz Samwald, dem damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Zettel, die bei uns da, wie gesagt, in der kleinen Küche stattgefunden haben. Es waren sehr emotionale Gespräche, wo wir dann als Kinder oft manchmal munter geworden sind nächtens und wo die Mutter uns dann immer beruhigt hat, dass eigentlich alles okay ist. Aber das war so auch das Prägende. Und natürlich auch das Leben, das wir damals geführt haben mit dem Vater als Parteifunktionär. Die Mutter war ja auch Vorsitzende der SPÖ-Frauen in Botschach. Das Dr. Karl-Renner-Heim, das so für die Arbeiterkinder Treffpunkt war, für sportliche, gesellschaftliche Aktivitäten. Und das habe ich natürlich dann offenbar mitgenommen. Und dieses politische Gen ist in mir groß geworden. Die Dreiersiedlung war damals eine sehr stolze staatliche Siedlung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, speziell aus dem Bereich Schüler-Bleckmann. Natürlich hat man das irgendwann einmal verändert, die Wohnqualität hat nachgelassen. Es ist die Thematik der Migration dazugekommen. Heute arbeiten wir in Wirklichkeit an ein neues Modell, die Dreiersiedlung wieder attraktiv zu machen. Das muss zum einen sein, dass man die bauliche Infrastruktur ändert, zum anderen auch, dass man die Durchmischung hier ganz anders wählt. Also ich denke, die Dreiersiedlung war damals in den 70er Jahren durchaus eine gute Wohnsiedlung. Natürlich heute haben wir in den Zeiten der Zentralheizungen großer Wohnungen. Das war damals in der Siedlung nicht. Die Mutter hat zum Beispiel noch, wenn ich erinnern kann, sogar die Wäsche in der Waschküche in so einen Topf gewaschen, der selbst mit Feuer beheizt werden musste. Das waren damals so die Anfänge. Aber es geht darum, diese Siedlung weiterzuentwickeln. Da gibt es Gott sei Dank die ersten Ideen und die ersten Schritte.
Ich habe ein bisschen im Archiv gestöbert, auch in den Büchern von der Volksschule Botschach. Ich wollte etwas über dich herausfinden. Es ist mir nicht gelungen, außer dass du ein sehr guter Schüler warst und dann fürs Gymnasium sogar vorgeschlagen warst, wie ich entdeckt habe. Und ich habe dann noch ein Foto gefunden von dir, da hast du schon auf der Gemeinde mal praktiziert. Mhm. Also das war noch im alten Rathaus, da musst du 16 Jahre alt gewesen sein.
Das waren die ersten Sporen, die ich mir verdient habe. Also vielleicht zur Geschichte der Volksschule, ich war noch ein Jahr in der alten Volksschule in Botschach, da in der Botschacher Straße. Und dann wurde 1968 die Volksschule Botschach eröffnet, die neue. Und ich musste damals den ganzen Sommer zum damaligen Volksschuldirektor Gerner gehen, um ein Gedicht auswendig zu lernen für die Eröffnung. Also ich habe das natürlich gehasst. Erstens war ich nervös, zweitens waren die Ferien mehr oder weniger im Eimer, weil jeden dritten Tag musste ich beim Direktor aufschlagen, der in der Gwiederstraße gewohnt hat. Und wo ich dann halt geprüft wurde, weil ich das Gedicht auch schon kann. War sehr spannend, die Eröffnung im Beisein der ganzen Oratoren. So ein kleiner Lausbub, der halt dann vor einigen hundert Leuten stehen musste und dann auswendig ein Gedicht aufzusagen. Ein traumatisches Erlebnis, weil man heute denkt, wir haben uns überstanden, aber offenbar haben wir da die ersten Sporen verdient für die Politik am Rednerpult. Und das Foto ist eben im alten Rathaus entstanden. Ich war damals Mitarbeiter der Personalverwaltung mit ganz legendären Mitarbeitern Schabauer, Glatzl und Mosinzer. Damals war noch Rauchen erlaubt im Rathaus und alle drei waren Kettenraucher. Also es hat das immer fürchterlich drinnen gequält, aber das war mein erstes Ferialpraktikum im Amt. Und dann war ich auch zweimal bei der Müllabfuhr, bei Gemeinde Ternitz, wo ich halt mithelfen durfte, die Stadt sauber zu halten. Auch sehr prägend, aber immer gut verdient.
Nochmal zurück zu Ternitz. Ternitz, das hat sich ja sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten und die Bürgermeister der Gemeinde haben ja auch oft stark gekämpft darum, hier neue Perspektiven zu finden, nachdem die Stahlindustrie zusammengebrochen ist in Ternitz. Wie hast du das miterlebt, beziehungsweise kannst du den Perspektivenwechsel jetzt erklären? Also worauf wird jetzt Wert gelegt oder in welche Richtung bewegt sich der Ternitz?
Also ich glaube, wir haben den Perspektivenwechsel gut geschafft. In der Zeit, wo ich in die Politik gekommen bin, wie gesagt, das war so Ende der 80er Jahre, wo ich die Politik wahrgenommen habe, hat es eigentlich alles um Schöller-Bleckmann gedreht. Ja, die große Katastrophe, der Stahlkrise, das Stahlwerk ist weg. Und das war eigentlich bei allen Besprechungen, Sitzungen ein ewiges Jammern, wie besser alles früher war, wie schlimm es heute ist, seit es das Stahlwerk nicht gibt. Und es hat schon mehr in der Feier damit begonnen, ein bisschen einen Perspektivenwechsel herbeizuführen. Aber mir hat das so richtig gestört, dass eigentlich es immer noch Thema war, dass sich alles im Schöller-Bleckmann dreht, was natürlich wichtig ist, weil sie waren natürlich die größten Arbeitgeber und sind es heute noch, die ganzen Firmen. Aber eine Stadt braucht auch andere Perspektiven als die Situation um ein ehemaliges Stahlwerk, wo es irreversibel war. Das hätten wir nicht mehr zurückbekommen und bekommen wir auch nicht mehr zurück. Und deshalb war mir wichtig, hier Perspektive und Hoffnung zu geben. Da war eines natürlich, das Ortsbild zu verändern, eine eigene Identität zu stiften. Das heißt, dass wir Ternitzer wieder mit Stolz auftreten und mit Stolz agieren und auch das Geleistete ganz anders verkaufen. Und das Dritte war für mich natürlich das Thema Weiterbildung. Und dass Ternitz als größte Stadt im Bezirk kein Gymnasium gehabt hat, hat mich massiv gestört. Auch wissentlich, dass die Jungen immer noch nach den Kirchen in der Neustadt oder woanders hinfahren müssen, um eine mittlere Reife zu bekommen. Es war ein Bohren von harten Brettern. Es ist gelungen. Und wir wissen auch, in Wirklichkeit haben wir die Trendwende. Die Jungen können hier in der Stadt bis zur Matura kommen. Derzeit arbeiten wir auch mit der Fachhochschule Kärnten an einem Lehrgang. Weil ich der Überzeugung bin, Bildung, Ausbildung ist der Garant, dass die Jugend und die Jugendlichen in der Gemeinde bleiben.
Wenn es ums Thema Stadtentwicklung geht, also wie sich Ternitz weiterentwickelt, da hat sich ja Ternitz immer sehr viel damit beschäftigt, was vielleicht in anderen Städten oder Gemeinden gar nicht so üblich ist. Der Plan, der wie jetzt verfolgt wird, der existiert schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen.
Also wir haben damals schon unter meinen Vorgängern Raumordnungskonzepte beschlossen, Planungskonzepte, wo soll was entstehen, wir haben genau aufgeteilt, genau definiert. Genauso haben wir auch die Stadt in Wirklichkeit auch dann weiterentwickelt. Ist nicht immer so gelungen. Ich sage heute, das Rathaus, wo wir sind, ist ein toll funktionierendes Rathaus, aber es wurde in Wirklichkeit nie als Stadtmitte angenommen. Also das Zentrum, wie es damals geheißen hat, ist es nie geworden. Ich sage heute rückblickend, lächelnd, Gott sei Dank, ist uns hier ein kleiner Schritt gelungen mit dem Stadtplatz, denn in Wirklichkeit die Stadtmitte war immer die Stadtpfarrkirche, war das Herrenhaus, war der Bereich der Redlstraße und schon langsam entwickelt sich auch die Stadtmitte mit Aktivitäten unseres Eventkultur Ternitz von Vereinen und Vereine. Und ich bin der Überzeugung, wird sich in den nächsten Jahren auch herauskristallisieren, dass man dort durchaus auch Leben hineinbringen kann.
Was hältst du von dem Modell vom Roland Rainer, dass man eine Überbrückung der Bahn macht und dort so eine Art Stadtmitte schafft?
wäre eine tolle Idee gewesen. Also die Umsetzung wäre damals wahrscheinlich auch machbar gewesen. Heute ist unleistbar natürlich. Ja. Aber es wäre damals sicherlich ein machbares Modell gewesen, auch finanzierbar. Aber die Idee von Rainer, der die Stadt geprägt hat, mit Bauten im sozialen Wohnbau, im Bereich des Schulbaus, Poli zum Beispiel, oder auch das Blub ist ja aus seiner Feder entstanden, wäre, glaube ich, die tolle Idee gewesen, wo die Zukunft ganz anders gelaufen wäre. Vielleicht.
Es wird ja zurzeit sehr viel gebaut in Dernitz, unter anderem auch Wohnungen, wo man sich halt fragt, ob das überhaupt notwendig ist. Wenn man von den Prognosen ausgeht, dann muss man annehmen, dass halt die Einwohnerzahl sinken wird und trotzdem wird so viel gebaut.
Also die Prognosen stimmen Gott sei Dank nicht. Ja, wir haben sehr lange mit einer Abwanderung zu kämpfen gehabt. Momentan halten wir den Einwohnerstand eigentlich sehr souverän. Ich bin der Überzeugung, dass ein leistbarer, moderner Wohnraum die Menschen auch bewegen wird, in Dernitz sich anzusiedeln, in Dernitz zu bleiben. Wo wir sehr vorsichtig waren, wir haben nicht gebaut, ohne das auch zu überdenken, welche Auswirkungen hat Wohnbau. Wohnbau bedeutet, man braucht Kindergartenplätze, man braucht Schulplätze, man braucht Betreuungsplätze für die älteren Menschen. Und haben eigentlich diese Hausaufgaben in den Vorjahren gemacht. Also wir können stolz sagen, jedes Kindergartenkind bekommt einen Kindergartenplatz, wenn auch nicht immer im Wunschkindergarten. Wir haben in Wirklichkeit die Ortsgruppen, die die Nachmittagsbetreuung anbieten. Also da haben wir vorher die Infrastruktur geschaffen, bevor wir dann expandieren. Wir sehen momentan, die Bevölkerung wächst leicht wieder an. Die Prognosen laut Statistik Austria bis 2050 geben uns hier ein leichtes Wachstum. Wir wollen so eine Gemeinde werden, so zwischen 15.000 und 16.000 Einwohner. Das ist in Ordnung, aber nicht größer werden, weil das natürlich auch Auswirkungen hat auf die Infrastruktur, speziell im Bildungsbereich, wie in der Elementarpädagogik oder auch Auswirkungen auf andere Einrichtungen der Stadt.
Rechnet man mit einem Zuzug von anderen Bezirken oder ist es, dass man halt wirklich gerne so als lebenswerte Gemeinde schafft, wo sich wirklich jeder ansiedeln kann?
Also wie da ausschaut, Dernitz ist die grüne Lunge im Bezirk. Wir sind das dort zum Schneeberg. Wir haben hier wunderschöne Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen. Also ich bin überzeugt, die Ansiedlungswelle an Menschen schwappt über. Das merken wir jetzt im Wohnbau. Wer hätte geglaubt vor 10 Jahren, dass wir derzeit fast 500 Wohnungen gebaut oder im Bau haben. Da kommt natürlich eines zugute, dass wir hier merken, dass die Menschen gerade im Wiener Umland den Trend haben aufs Land. Und wir sind ja auch Stadt und Land. Und wir sehen natürlich auch, dass bei uns die Baugrundstücke noch leistbar sind. Mhm. Und das ist im Wiener Umland nicht mehr der Fall. Und wenn man auch das anspricht, dass man dann unter Umständen nach Wien arbeiten muss, das Pendeln ist jetzt nicht mehr das große Schicksal, weil es in Wirklichkeit in 40 Minuten im Wiener Umland mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Anbindung ist gut und wird es durch den Ausbau der Südbahn im Zuge des Baus des Semmering-Basistunnels noch verbessert und denkt man, das wird noch ein Boom werden, wo sich hier auch dann viele Menschen ansiedeln wollen, Baugrundstücke suchen, die es jetzt schon kaum mehr gibt.
In Dernitz ist das ja lange Tradition, dass man halt wirklich sehr viel soziale Aktionen startet. Also die Urlaubsaktion oder den Fonds für soziale Härtefälle gibt es. Warum leistet sich Dernitz das?
Das ist Tradition. Also dieser Begriff Sozialstaat wurde ja nicht von meiner Generation geprägt, sondern auch von der Generation Franz Samwald, Erich Höhl und wie sie alle geheißen haben. Die gesagt haben, wir bekennen uns zu den Menschen, die eben nicht das dicke Brieftaschel haben, sondern wir bekennen uns zu den Menschen, die in Wirklichkeit oft Hilfe benötigen und deshalb diese ganze Aktion mit Essen auf Rädern, Brennstoffaktion, Aktionen, um die Teuerungen auszugleichen, leisten wir uns nicht nur aus Tradition, sondern weil wir immer noch Menschen haben, die Hilfe brauchen. Und wenn man weiß, dass im Sozialmarkt Dernitz derzeit, glaube ich, 1400 Menschen einen Einkaufspass haben, macht mich das sehr nachdenklich. In der reichsten Gesellschaft der Welt und Österreich gehört zu den reichsten Ländern auf diesem Globus. Und ich glaube, das ist eine soziale Verantwortung, die wir hier wahrnehmen und dazu gibt es ein klares Bekenntnis. Kostet Geld, aber kommt bei denen an, die es wirklich brauchen.
Hat es jemals Überlegungen gegeben, die irgendwie ein bisschen zu straffen? Oder?
Also wir haben jetzt vor langem diskutiert, ob die Urlaubsaktion für Pensionisten noch das geeignete Modell ist und waren eigentlich kurz davor zu sagen, ja, das könnten wir eigentlich einstellen. Ich sehe jetzt die Anmeldung, ich glaube 190 Personen, die sich angemeldet haben. Also offenbar gibt es so viele Pensionistinnen und Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben und die sich keinen Urlaub leisten können. Und da ist, glaube ich, die Aktion der Stadt Dernitz wirklich auch angetan, ihnen Menschen zu helfen, die sagen, mal eine Woche von zu Hause weg. Und das kann natürlich auch mal einige Tausende Euro kosten. Das ist schon in Ordnung.
Bezüglich Kultur. Es gibt ja sehr viel Kultur, also schon alleine von den Veranstaltungsstätten und Vereinen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie in Wirklichkeit, was da es gibt bei uns. Und du warst ja selber daran beteiligt, dass das Schloss Stixenstein eigentlich geöffnet hat für ein breites Publikum. Kannst du dich noch erinnern, wie das abgelaufen ist?
Ja, das hat eigentlich begonnen schon unter Werner Feurer, wo der Verein Freunde des Schlosses Stixenstein gegründet wurden. Damals noch mit dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Und ich habe damals, wie ich Bürgermeister geworden bin, diese Funktion übernommen und habe dann irgendwann festgestellt, das ist ein Juwel, ein Baujuwel, ein historisches Juwel, und wo wir mit gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Wien, in dem Fall war es für uns der Ansprechpartner, der Forstdirektor, Diplom-Ingenieur Andreas Jaruskawitz, der Peter Spicke, der da immer mit im Boot war, als Kulturstadtrat, dass man das Schloss permanent attraktiviert hat. Und heute ist dieses Juwel, dieses Baujuwel, fast fertig saniert. Es verschlingt natürlich sehr viel Geld, aber so immer im Kultursommer oder bei Veranstaltungen denke ich mir großartig, dann dieser wunderbare Torbogen da Richtung Buchberg entlang der Zierung und dieser wunderschöne Event-Location geworden, die wir hier wirklich auch jährlich nutzen und wo ich ja denke, man muss so etwas auch den Privaten möglich machen.
Das Schloss liegt ja eigentlich im Naturpark Tierningtal-Flatterwand, was mich zum Thema Tourismus bringt. Ich habe da die Broschüre durchgelesen und ich habe mir nachher gedacht, das ist eigentlich interessant, weil der nicht setzt auf sanften Naturtourismus. Heißt das jetzt, dass man eigentlich gar keine Gäste haben will, oder?
Na, ganz im Gegenteil, wir würden sehr gerne Gäste haben. Wir haben ein Problem, das wir in der Zukunft massiv angehen müssen. Schon langsam gehen uns die Wirten aus, und es ist leider so, dass halt sehr viele traditionelle Familienbetriebe keine Nachfolger finden, und da gibt es sicherlich Diskussionsbedarf mit der Wirtschaftskammer. Wie kommen wir dazu? Wie können wir junge Menschen gewinnen, um Gaststätten zu führen? Natürlich sind wir auch eine Stadt, die zwar einige Beherbergungsbetriebe hat, aber es wird irgendwo so die großen Landgasthäuser mit fremden Zimmern. Es wird halt unter Umständen auch ein City-Hotel im kleinen Stil, um Menschen zu beherbergen. Es wird sich entwickeln, aber wir wollen keinen Massentourismus, die unsere Wälder, Felder, Flüsse zerstören, sondern wir wollen hier den Menschen einfach Wandermöglichkeiten geben, Erholungsmöglichkeiten. Der Naturpark ist jetzt bewirtschaftet, auch mit einer Naturparkhütte. Und die Angebote sind sehr vielfältig, aber eben ganz auf den sanften Tourismus ausgerichtet.
Zum Thema Umwelt. Es gab einmal die Aussage, dass Ternitz energieautark werden soll.
Ja.
Ist das noch aktuell oder ist das unrealistisch?
Das ist durchaus aktuell. Diese Ziele verfolgen wir. Autark heißt unabhängig. Mhm. Das wird es ja so nicht spielen. Also ich kenne keine autarke Kommune oder auch kein autarkes Heim. Wenn ich mir nur anschaue, zum Beispiel der Abwasserverband ist zu 75% energieautark durch Photovoltaik und durch die Klärgase, die wir für die Energiegewinnung verwenden. Das ist schon eine gute Benchmark. Wir haben hier eine Photovoltaik-Initiative der Stadt natürlich eingeleitet. Die ist einmalig, wo wir schon über 4 Megawatt Peak Strom erzeugen. Auch im privaten Bereich geht das weiter mit den Fördermöglichkeiten der Gemeinde. Und ich denke mal, das ist einfach ein großes Ziel, wo es darum geht, dass man möglichst unabhängig ist von russischem Gas oder von Öl und hier wirklich gerne zukunftsfit zu machen im Energiebereich.
Wart ihr nicht selber mal sogar in Güssing und habt sich das irgendwie angeschaut?
Wir waren in Güssing mit dieser großen Biogasanlage. Es ist dann auch in Güssing nicht das geworden, was man sich gewünscht hat. Also ich glaube, Zukunft hat natürlich die Windkraft. Da wird der Bürgermeister Feuer noch eine Untersuchung gemacht, dass wir zwar Wind haben, aber der nicht so kontinuierlich weht, um hier Windkraft wieder zu betreiben. Wir setzen auf Photovoltaik, das ist ganz klar. Und natürlich auch auf Nahwärme mit unserem Biomasseheizwerk, das damals bei der Öffnung zu den größten Biomasseheizwerken in Österreich gezählt hat.
Wird das noch erweitert, das Ganze eigentlich?
Absolut, also die neuen Wohnhäuser in Butzmannsdorf werden noch heuer an die Nahwärme, aus also Nahwärmenetz angeschlossen. Das heißt, da sind wir ganz gut unterwegs und ich glaube, das hat auch Zukunft.
Ist es möglich, ein fünftes E zu erreichen oder ist das noch schon in der Sparte?
Das würde ich mir wünschen. Also ich war das vierte E schon Überraschung. Die Dani Mohr und der Christoph Wagner arbeiten hier wirklich sehr kontinuierlich an einer Umweltpolitik, die bei mir begonnen hat, weil es einfach Zukunft ist. Es ist ja Zukunftsthema. So etwas unterstütze ich natürlich zu 100%. Ich glaube, es ist insofern für uns das Thema Mobilität in dieser Gemeinde eine Frage, die wir halt nicht so nachhaltig lösen können. Wir sind eine 65 Quadratkilometer große Gemeinde, haben 250 Straßenkilometer. Wir wissen, die öffentlichen Verkehrsmittel, speziell Bus, sind nicht so optimal, um das Ziel zu erreichen. Aber man muss immer das Bestreben haben, besser zu werden, und das ist durchaus ein Ziel.
Wir haben uns ja gestern getroffen bei der Feuerwehrhauseinweihung in Rohrbach. Ternitz hat ja wirklich 11 Feuerwehren, also 10 Feuerwehren und eine Betriebsfeuerwehr. Hast du nicht oft Probleme damit, wirklich gerecht zu sein? Beziehungsweise kommt da oft die Frage, warum braucht man so viele Feuerwehren?
Das ist eine Frage, ob man das Ehrenamt wertschätzt oder nicht und respektiert. Also ich respektiere und wertschätze das Ehrenamt. Ob das jetzt die Feuerwehren sind oder der Samariterbund oder das Vereine Seher, das ist in Wirklichkeit das Salz unserer Gesellschaft. Und die 10 Feuerwehren haben ja für mich nur positive Aspekte. Jetzt kann man diskutieren, die Kosten mit 10 Feuerwehrhäusern, Vorzeiger, die zu halten sind. In Wirklichkeit auf Knopfdruck 600 Frauen und Männer zu haben, die im Notfall da sind, um unserer Bevölkerung zu helfen, ist in Wirklichkeit durch nichts zu ersetzen. Ich habe es auch gestern gesehen in Rohrbach, das ist eine Begeisterung dabei, ein Drive, ein Engagement, das unbezahlbar ist und deshalb für mich größten Respekt, größte Wertschätzung, auch größtmögliche Unterstützung. Mhm. Ist nicht immer einfach. Bei 10 Freiwilligen hat man 10 Kinder, die man gleich verteilen muss, aber da gibt es ja immerhin auch die Besprechungen mit den Freiwilligen, wo man auch sehr transparent und offen über das Geld redet.
Du sagst, Samariter, du bist ja selbst jetzt
Rettungssanitäter. Ein Greenhorn, ja.
Wie ist das so?
Vielleicht zu den Beweggründen. Ich wollte damals auch sehen, Samariter in den Zeiten der Impf- und Testphase, wie engagiert die sind. Und irgendwo denkt man sich, man soll der Gesellschaft etwas zurückgeben, weil das Leben hat es wirklich sehr, sehr gut mit mir gemeint. Es ist wirklich gut gelaufen, natürlich auch durch eigenes Zutun, auch durch Glück, auch durch Menschen, die mich gefördert haben. Und jetzt bin ich aber auch so weit zu sagen, ja, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Jetzt versuche ich ein-, zweimal in der Woche beim Samariterbund zu fahren, meistens nächtens. Erstens spornt mich die Arbeit mit den jungen Menschen sehr an, die dort wirklich motiviert sind und die das mit einem tollen Engagement machen. Zweitens habe ich etwas Neues gelernt, was ganz wichtig ist und auch Sinn macht, hier mit den Samaritern zu arbeiten und tätig zu sein. Und zum Dritten macht es mir nämlich viel Spaß. Ist mir auch ein bisschen ganz lustig, wenn man im Rettungswagen dann von der Bevölkerung erkannt wird, trotz Maske. Aber macht unheimlich Spaß, macht unheimlich viel Freude. Und vor allem lebe ich die Begeisterung der jungen Menschen mit.
In deine Amtszeit fallen ja auch nicht nur schöne Dinge, sondern also Sachen wie die Flüchtlingskrise oder die Pandemie. Bist du mit solchen Herausforderungen umgegangen? Also das haben zum Beispiel deine Vorgänger nicht gehabt.
Ja, die Vorgänger haben eine Stahlkrise gehabt, die nicht lustig war, als da einige tausend Menschen Arbeit verloren haben und viele von den Menschen haben sie persönlich gekannt und man konnte denen halt nicht immer sofort einen Arbeitsplatz vermitteln und ihnen helfen. Bei der Arbeitsplatzsuche, die haben sicherlich andere Sorgen gehabt, die genauso herausfordernd waren. Ich sage, das geht nur dank eines guten Teams und ich habe mich hier mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, Stadträtinnen und Stadträten umgeben von meiner Fraktion, aber auch von anderen Fraktionen, mit denen ich einfach kaum und die mit mir diese Sorgen teilen. Und gerade die Flüchtlingskrise war eigentlich für mich bezeichnend. Wir waren damals ein Transitlager und haben hier von deren, glaube ich, an die 14.000 Menschen auf ihren Weg in die Flüchtlingsheime in ganz Europa begleitet. Wir waren damals gemeinsam beim Altbezirkshauptmann Heilbauer, beim Heurigen, einfach einen Höflichkeitsbesuch abzustatten, als wir damals den Anruf von der damaligen BH-Chefin bekommen haben, wir brauchen dringend Platz für Transitflüchtlinge. Und das ist dort entstanden, wo einfach die Leute gesagt haben, sollten trinken wir aus, essen zusammengegangen haben. Und nachdem wir hier einen brachliegenden Lebensmittelmarkt haben, war klar, dass wir innerhalb von einer Woche das zu einem Transitquartier umbauen. Und danach waren wir in Wirklichkeit noch mit der Planung fertig und am nächsten Tag wurde dann an der Umsetzung gearbeitet. Das heißt, das bin nicht nur ich. Es ist jeder Politiker gut beraten, sich mit sehr guten Leuten zu umgeben, die bereit sind, hier in solchen Extremsituationen zu helfen. So war es auch beim Impfen, beim Testen. Da war der Christian Sammel, der das über den Samariterbund ja einen guten Teil gemacht und organisiert hat. Man braucht gute Leute, um gut zu sein. Und das merkt man dann auch in der Qualität der Arbeit.
Kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten?
Nein. Also vorbereiten kann man nur dann, wenn man weiß, man hat hier, so wie bei mir, Gemeinderäte und Gemeinderäte, die dann auf Zuruf bereit sind, Außerordentliches zu leisten. Und das haben sie sicherlich alles gemacht.
Du hast ja auch auf Landes- und Bundesebene eine steile Karriere hingelegt. War da nie ein Thema, dass du jetzt zum Beispiel einen Bürgermeisterposten aufgibst und die ganze Bundespolitik oder Landespolitik
richtest? Das war einige Male Thema, wo man an mich herangetreten ist, ob ich höhere Funktionen auf Landesebene annehmen würde oder anstrebe. Ich habe das für mich immer ausgeschlossen. Zum einen, wenn man der Bevölkerung bei der Wahl verspricht, man bleibt 5 Jahre Bürgermeister, dann ist es so meine Intention, das auch zu halten. Zum zweiten, wenn ich höhere Ämter im Land angestrebt habe, das war nicht das, was mich so wirklich brennend interessiert hat. Ich war immer und bleibe immer ein Kommunalpolitiker. Mir macht die Arbeit in der Gemeinde unheimlich viel Spaß. Die Arbeit natürlich auch im Niederösterreichischen Gemeindevertreterverband oder auch im Österreichischen Gemeindebund, wo ich Vizepräsident sein war. Also meine Wurzeln waren und bleiben in der Kommunalpolitik und alles, was dazugehört. Alle anderen politischen Ämter habe ich dankend abgelehnt, aber auch aus dem Bewusstsein, dass das etwas ist, was ich nie angestrebt habe.
Was macht für die Ternitz aus?
Das sind mittlerweile in 60 Jahren die persönlichen Freundschaften und die guten Gespräche. Also ich genieße das. Also ich genieße das Derby Botschaft gegen Ternitz vor 800 Zuschauern, wo ich vor den 800 Zuschauern 700 persönlich kenne. Und es sind halt sehr viele gute Freundschaften entstanden, die ich nicht verlieren möchte, die ich wertschätze und die mir ganz, ganz wichtig sind.
Wie würdest du die Ternitzer beschreiben?
Nicht einfach, aber wenn es darum geht, zusammenzuhalten, halten sie zusammen.
Danke, Rupert.
Ich danke fürs Gespräch.
Konzept und Inhalt: Magister FH Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit: Leopold Eibel. Technische Umsetzung: Robert Graf.